Freut mich, mal wieder in der Andreasgemeinde zu sein. Ich bin gerne hier und tue auch gerne Predigtdienst. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Werner, ich muss dich leider enttäuschen. Es wurde eine Predigt angekündigt, wo endlich mal was über Steuern, über Geld, über Finanzamt und sowas gesagt wird, aber das habe ich gar nicht vor. Deswegen habe ich auch länger überlegt, ob ich überhaupt über diesen Text predigen soll. Es gibt sicher Fachleute, die hier viel mehr sagen könnten. Ich habe mich dann doch entschieden, den Text zu nehmen. Das wird sich gleich zeigen. Johannes hatte mir es offen gelassen, hat gesagt, wir sind bei einer Predigtreihe, Markus Evangelium, kannst du weitermachen, kannst dir aber auch ein eigenes oder einen anderen Text suchen. Ja, liebe Gemeinde, ich nehme den Hörer ab. Herzlichen Glückwunsch, ihr Los trägt die Nummer 7436. Sie haben gewonnen bei der Fernsehlotterie. Um Ihren Gewinn, über Ihren Gewinnwert zu erfahren, drücken Sie bitte die 4 auf Ihrem Hörer. Wow, Ratter, Ratter, was ist das? Ich lege den Hörer wieder auf. Ihr kennt wahrscheinlich ähnliche Situationen, Anrufe und so, wo man irgendwo gar nicht so richtig weiß, was soll das? Man wird mit schönen Worten, mit Versprechungen, vollgelabert kann ich. Es war nicht viel, aber ja, so funktioniert ja Werbung, dass man erstmal so ein bisschen interessiert wird. Man bekommt eine Versprechung, dass sie dich dann nicht hält oder gehalten wird. Das zeigt sich dann meistens, wenn man weiter dran bleibt. Ja, sie kommen damals nicht mit großen Versprechungen, dem Versprechen eines Gewinnes. Nein, sie schleimen damals, so war das, mit Worten, bevor sie zum Eigentlichen kamen. Sie wollten ihn reinlegen und letztlich dann doch jetzt möglichst bald vielleicht an dieser Stelle zum Verlierer machen, um ihn beseitigen zu können. Ja, die Geschichte haben wir schon gehört. Ich lese sie nochmal. Also aus Markus 12. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder sollen wir sie nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten einen. Da sprach er zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Sie sandten, heißt es. Wer sind diese Hintermänner? Wir fragen ja immer nach den Hintermännern. Die sind meistens ja sehr entscheidend. Eigentlich ist das hier ja ganz klar. Wir befinden uns in dem Bereich des Markus-Evangeliums, wo es um Streitfragen geht. Streitfragen um die Lehre Jesu, die Lehre überhaupt, um die Person Jesu, seinen Anspruch. Es sind also die Gegner Jesu, die Feinde Jesu, die ihn eigentlich schon zum Todeskandidaten gemacht haben. Denn sie haben längst schon beschlossen, dass er umgebracht werden soll. Es fehlte nur die Gelegenheit. Also der Hohe Rat, die großen religiösen Parteien, also im religiösen, das höchste Gremium und auch die Autoritäten des Staates, Herodianer, waren also in Einzelpersonen zu ihm gesandt worden. Und man muss sagen, eigentlich waren die sich gar nicht grün. Denn die Römer besetzten das Land und die frommen Leute waren da gar nicht mit anverstanden. Aber nicht nur die Frommen, sondern die Israeliten, die überhaupt. Aber das ist ja immer so. Wenn man sich nicht grün ist, aber einen gemeinsamen Feind hat, dann geht das. ein bisschen weiter in der Geschichte, als Jesus dann wirklich verurteilt wird im Prozess, als es zum Prozess kommt. Da schreibt an einer Stelle Lukas, an dem Tage wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn sie waren vorher einander Feind. Ich glaube, kennen wir auch aus unserem Umfeld und so, wie schnell Leute, die ganz unterschiedlicher Couleur sind, plötzlich sich gegen einen wenden können, weil sie beide gegen einen sind. Also die mächtigen Hintermänner waren es, die ihn umbringen wollten, Jesus. Anerkennend kommen sie auf ihn zu. Meister, wir wissen doch, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemanden, denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Wow, was für eine Anerkennung. Jesus, hoher Lehrer, der richtig lehrt, der nur Gott im Blick hat und sich nicht auf Menschen oder irgendwelche Parteiungen einlegt. Er guckt wirklich auf Gott. In Jesus Jargon zu dem reichen Jüngling müsste vielleicht man sagen, die sind nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Ja, wenn heute jemand so Jesus gegenübertreten würde mit dieser Anerkennung, würde ich auch sagen, ja, die sind nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Aber es ist eben nicht echt, nicht ehrlich, es ist Heuchelei, es kommt nicht von Herzen, es ist ein Lippenbekenntnis und man weiß schon, wir werden ihn reinlegen. Jesus durchschaut das. Wenn wir das auch immer durchschauen könnten, wenn wir Leute vor uns haben, die irgendwas wollen. Ich denke an eine Frau, die kam mal mit einem seelsorgerlichen Anliegen und war so niedergeschlagen. Am Ende ist sie mit 30 oder 50 Euro gegangen. Sie hat das so wunderbar darstellen können und sie kam eigentlich gar nicht wegen Geld, aber sie brauchte letztlich dann in ihrer Situation doch ein bisschen. Später im Ort sah ich, wie sie in ein Auto einstieg und abgeholt wurde. Ihr könntet wahrscheinlich Beispiele nennen, wo euch vielleicht Ähnliches passiert ist, wo ihr nicht erkannt habt, was eigentlich die Absicht ist von dem, der mir da gegenübertritt. Jesus durchschaut das und er ist eigentlich der Gesandte, zu dem die Leute gesandt werden. Ich muss mal näher kommen aussehen. Aber genau das sagen sie eben nicht. Damit erkennen sie eben ihn nicht an, denn er war der Gesandte Gottes. Und als er das zugegeben hat später beim Prozess, als er gefragt wurde, bist du der Sohn des Allerhöchsten, bist du der Messias, der Gesandte, da hat man ihn dann gefangen nehmen können. Aber nicht durch die List anderer Menschen, die List einiger Abgesandter. Nein, das durfte auf jeden Fall nicht sein, der Messias, der Gesandte Gottes. Das passte einfach nicht ins System. Er war doch der Irrlehrer, der Verführer, der weg muss. Und dann stellt man eben diese sehr bekannte Frage, die ja zum Sprichwort geworden ist in unserem deutschen Kontext. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Als Jesus sich eben mit Gegenfrage ein Silberstück zeigen hat lassen, ein Denar, und dann feststellt, oder sie müssen feststellen, da ist das Kaisersbild drauf und seine Unterschrift oder ein Wort zu ihm. Und ja, sie müssen gestehen, hier können wir eigentlich nur abziehen, ohne das erreicht zu haben, was wir eigentlich wollten. Aber warum ist es eine gefährliche Frage? Es ist eine gefährliche Frage. Genau diese Frage sollte ihn ja zum Gefangenen machen. Nämlich würde er sagen, natürlich ist das so, dass man dem Kaiser Steuern zahlen muss. Der sorgt ja auch schließlich für alles drumherum. Und sie sind ja auch die Herren hier in diesem Land, auch wenn wir es bedauern. Wir müssen Steuern zahlen. Dann würde er natürlich all die verärgern, die die Besatzungsmacht der Römer überhaupt nicht abkönnen, die sogar dagegen kämpfen, innerlich oder eben auch mit Waffen. Er wäre bei ihnen unten durch, ein Verräter an seinem Volk. Und wenn er das Gegenteil sagen würde, er würde die frommen Leute vor den Kopf stoßen, wenn er sagt, wir müssen als Juden, denen dieses Land gehört, die sowieso schon die Tempelsteuer zahlen, wir müssen keine Kopfsteuer zahlen für die Besatzer. Dann wären die Herodianer natürlich da, die ihn sofort auch als Rebellen ausmachen würden und einkassieren. Also Jesus ist in die Enge getrieben, aber er wäre nicht Jesus, wenn er sich in die Enge wirklich trieben ließe. Er kann, das zeigt er auch an anderen Stellen, so auch hier den Spieß umdrehen. Das haben wir eben gesehen mit dieser Antwort. Wer wäre von uns darauf gekommen? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, was bedeutet diese Antwort? Heißt es, Religion und Staat haben nichts miteinander zu tun? Heißt es also, in der Kirche hat man eigentlich nichts mit der Politik am Hut oder darf man nicht haben? Es darf nicht politisiert werden. Es darf überhaupt die Politik nicht zu sehr mit reingeholt werden. Wir wissen ja aus der Geschichte, es ist eine gefährliche Geschichte immer wieder gewesen oder eine schlechte Geschichte, wenn sich das zu sehr vermischt hat, Staat und Kirche, wenn die Kirche versucht hat, Macht zu übernehmen im Staat oder auch umgekehrt. Jedes Mal, in welcher Konstellation auch immer, ist es nicht gut gewesen und ist es auch heute nicht gut. Martin Luther hat damals bei seiner Reformation, wo er eigentlich nur wollte, die Mitte des Evangeliums wieder in die Mitte wirklich zu stellen in seiner Kirche, zu dieser Frage die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre entwickelt. Also hier ist der weltliche Bereich, wo es um Ordnungen und Miteinander und Bestimmungen geht, auch im Sinne Gottes, der ja Recht und Gerechtigkeit will, sozusagen das Reich zur Linken und auf der anderen Seite eben das Reich zur Rechten, wo es um die Heilsfragen geht, wo es um die Lehre geht, wo es um den Glauben geht. Aber was heißt das für uns? Eigentlich sind wir doch auf beiden Seiten. Wir leben in dieser Welt, wenn es auch heißt im Hebräerbrief, dass wir ja Pilgrim sind oder Pilger, die sozusagen in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Aber wir leben in dieser Welt und wir haben natürlich auch sozusagen da unseren Tribut zu zahlen. Und wir arbeiten ja auch irgendwo alle in dieser Welt und bringen sozusagen uns damit ein. Nicht jeder ist zum Politiker geboren, aber wir brauchen auch Politiker, die eben etwas mitbringen von dem, was Gott eigentlich will und was wir auch gerne reinbringen wollen. Und Steuern müssen wir sowieso zahlen, das ist klar, ne? Aber was Jesus mit dieser Antwort hier sagen will, denke ich, ist etwas sehr Grundsätzliches. Etwas sehr Grundsätzliches. Es geht um eine Rangfolge. Kaiser und Gott stehen nicht auf einer Augenhöhe. Gott steht drüber. Gott hat alle geschaffen, auch die Kaiser und die Obrigkeiten, die Regierenden, alle, die Macht haben. Sie sind geschaffen wie wir auch, alle irdischen Machthaber. Und über alle politischen Machthaber, wie auch über uns, ist Gott der Herr. Er hat die Macht. Eine klare Hierarchie also. Zuerst kommt Gott, auch wenn zuerst Jesus hier den Kaiser nennt. Hier ist deutlich, zuerst kommt Gott. Also wenn wir wissen wollen, wie wir eigentlich uns zu verhalten haben gegenüber der Regierung, gegenüber dem, ja, wo wir hineingegeben sind in diese Welt, dann müssen wir auf ihn schauen. Und mir sind da zwei Stellen wichtig geworden. Dieses Wort von Jeremia kennen wahrscheinlich die allermeisten von uns. Als das Volk Israel im Exil ist, schreibt Jeremia einen Brief an das Volk in Babylon und sagt ihnen, sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so wird es euch auch wohl gehen. Und dann die andere Stelle, die auch sicher die meisten kennen, bei Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus, wo er schreibt, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Die weit verbreitete Achtung für die da oben, die doch angeblich alles nur machen, was sie wollen, die meist auch gottlos vielleicht sind. Das ist alles nicht im Sinne Gottes, wenn wir so reden, sondern Gottes Auftrag. Gottes Wille ist eigentlich ein anderer. Wenn wir auf ihn schauen, müssen wir sagen, Gott will eigentlich am allermeisten, wenn er uns nicht gerufen hat, mit unseren Gaben in der Politik oder als Ehrenamtliche da mit hineinzuwirken. Er will unser Gebet gerade für diesen weltlichen, sogenannten weltlichen Bereich. Er ist es ja, der in diese Geschichte, die ja ihm gehört, er hat diese Welt gemacht, eine Heilsgeschichte hineingegeben hat, angefangen mit Abraham, dann durch Jesus sein Heilswerk, das er vollbracht hat, dann über den Heiligen Geist, der dann gekommen ist, in die ganze Welt verbreitet hat. Er will in dieser Welt Reich Gottes bauen. Und dazu ist unser Gebet ganz wichtig. Wir bräuchten eigentlich nicht Gott da unterstützen. Er könnte das alles ganz alleine. Aber wo wäre unser Herz bei dem Wirken Gottes, wenn wir nicht mitmachen würden? Und Gott kennt uns. Er will uns dabei haben. Wir sind die Mitarbeiter Gottes, die Reich Gottes bauen sollen in dieser Welt. Und das setzt eben auch beim Staat ein, weil wir bei denen, die uns regieren, weil die das Sagen haben und weil die auch mitbestimmen, wie es in unserem Land weitergeht und ob es letztlich den Menschen gut geht und uns selber auch. So wird es euch auch gut gehen. Suchet der Stadt Bestes. Dieses Wort war uns vor etwa 4 Jahren so vor Augen, als wir uns zusammengefunden haben in einem ganz kleinen, konfessionsübergreifenden Kreis. Wir haben da einen Gebetskreis angefangen. Er ist jetzt gelandet bei Christian in Siloa. Wir haben es uns aufs Herz genommen, für die der Stadt Bestes zu suchen. Und da war es richtig gut, dass wir bei dir da unterkommen können. Denn das ist ja mitten in der Stadt. Und wir wollten eben nicht in der Gemeinde, sondern wirklich auch in die Stadt. Und so haben wir angefangen, für die Stadt zu beten, für die Politiker, für die Ausländer, für das Wirken Gottes in dieser Stadt, auch für die Gemeinden, die hier in dieser Stadt einfach Dienst tun und hineinwirken und auch das Miteinander der Gemeinden untereinander. Und es macht uns bis heute Freude, das zu tun. Wir können nicht ausmachen, welche Auswirkungen das hat. Aber es wird Auswirkungen haben und es hat Auswirkungen. Und wir wünschen uns, dass noch mehrere solcher Kreise einfach das sich aufs Herz nehmen. Suche der Stadt Bestes im Gebet, durch Gebet. Nicht jeder, wie gesagt, hat diese Gabe, in der Welt so mitzuwirken, dass seine Stimme Einfluss hätte. Bei einer Wahl natürlich schon. Wir leben ja in einer Welt, ja, die immer grausamer geworden ist und undurchschaubarer auch für die Regierenden. Also ja wirklich auch eine übermächtige Aufgabe. Und wie viel müssen sie sich inzwischen durch das Netz anhören, Beschimpfungen. Es gibt Burnouts und was nicht alles, was Politiker wirklich über sich ergehen lassen müssen. Sie brauchen unser Gebet. Und wer hätte gedacht, dass der Terrorismus, vor allem auch der religiöse Terrorismus, vor 30 Jahren noch irgendwie auf den Nahen Osten oder Weiten Osten beschränkt, plötzlich vor unserer Tür steht. Und die letzte Entwicklung jetzt, dieser Rechtsterrorismus, wo in Halle, wo eben auch noch gefilmt wurde, wo der Täter sozusagen eine Kamera auf dem Kopf hatte und das ins Netz gestellt hat, was er da angerichtet hat und damit auch noch eine große Mannschaft hinter sich herzieht, die dann das Gleiche versuchen werden. Und da sieht man Unser Gebet ist so dringend nötig. Als 2001 die Türme, die Symboltürme für unsere westliche Welt in New York, das World Trade Center, zusammenbrachen, da sagte ein damals sehr bekannter internationaler Reporter, der die Welt wirklich gut kannte, in vielen Ländern war: Die Welt wird nach diesem Ereignis nicht mehr die gleiche sein. Sie wird eine ganz andere sein. Ja, die Welt ist wirklich eine ganz andere geworden, das können wir heute rückblickend sagen. Sie ist immer mehr in diese Spur der Zerstörung geraten. Die Christenverfolgung wächst und wächst weiter in verschiedensten Ländern. Hieß es noch bei Open Doors vor etwa 10 Jahren, dass 100 Millionen verfolgte Christen es etwa gibt in dieser Welt. So spricht man jetzt schon von über 200 Millionen. Aber ich nehme auch wahr, und das freut mich besonders, dass Gott diese Welt sich nicht selbst überlassen hat und auch in Zukunft nicht überlassen wird. Überall in der Welt, auch in unserem Land, sind Gebetsbewegungen in den letzten Jahrzehnten entstanden. Vor allem ja in den letzten 2 Jahrzehnten. Gebetshäuser haben aufgemacht in unserem Land, aber auch darüber hinaus in Europa und anderswo. Und die Zeugnisse von Bekehrungen zu Jesus aus dem islamischen Bereich, die sind umwerfend. Wir arbeiten ja mit Iranern zusammen, meine Frau und ich. Und was wir da aus diesem Bereich hören, das macht uns richtig froh. Also Gott ist am Werk. Und worum vor allem die verfolgten Christen immer wieder bitten, ist nicht, betet dafür, dass wir freikommen, sondern betet dafür für uns. Betet dafür, dass wir durchhalten, dass unser Glaube trägt. Sie erleben das als wirkliche Macht, unser Gebet, unsere Fürbitte. Und wir sollten sie aufs Herz nehmen. Gott will seine Heilsgeschichte weitermachen und nicht alleine, sondern mit uns. Und Leiter haben im letzten Jahrzehnt mehr und mehr europaweit und darüber hinaus aufs Herz bekommen, sich zusammenzutun, konfessionsübergreifend, Jesus in der Mitte habend, wirklich in diese Welt hineinzuwirken und zu predigen. Europe shall be saved, haben einige der Leiter so aufs Herz bekommen. Europa soll gerettet werden. Viele zig Millionen Menschen, sahen sie vor Augen, sollen zum Glauben finden. Und dafür beten viele inzwischen in unserem Land und in Europa, vor allem junge Leute. Die Kirche ist bei uns out. Jesus, da mag man nichts mehr von hören, in Europa zumindest. Aber Gott ist im Kommen. Er ist im Kommen und er bringt frischen Wind seines Geistes in unsere alten Kirchen, auch ganz neu in diese Welt. Ich dachte an dieses Wort aus der Rede vom guten Hirten, wo Jesus sagt, Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Hause sind. Ich habe noch andere Schafe und ich denke manchmal, da müssten wir langsam hingekommen sein, dass diese anderen Schafe, die Gott in dieser Welt noch hat, die noch gar nicht gesichtet sind, endlich hervortreten. Und wer weiß, wie nah wir dran sind. Manche sagen, ist doch unmöglich, aber Gott ist ja ein Spezialist in Sachen Unmöglichkeit. Seit inzwischen 20 Jahren gibt es das Wächtergebet. Ich meine, wer hat das schon mal gehört? Stichwort Wächtergebet. Ach doch, schon einige. Ich will mal ein paar Takte dazu sagen. 24 Stunden, also rund um die Uhr, wird gebetet seit 20 Jahren in unserem Land, in Deutschland. Damals hat Ortwin Schweizer das aufs Herz gelegt bekommen, eine solche Gebetsbewegung anzustoßen. Damals in unserer ersten Gemeinde, in der ich 24 Jahre Pastor war, kam das so in meiner letzten Phase und das haben wir gleich aufgenommen und wirklich umgesetzt in unserer Gemeinde und wir haben an einem Tag 24 Stunden das wirklich hinbekommen, die Stunden so zu besetzen, dass wir 24 Stunden noch beten konnten. Und das haben viele andere Gemeinden auch gemacht oder Regionen. Und das läuft bis heute. Und als wir in unsere zweite Gemeinde kamen, da lief das auch in der Region, haben wir uns auch gleich angeschlossen. Und als Inge und ich hier nach Osnabrück gekommen sind, haben wir gesagt, das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ganz egal, ob es da eine Gruppe gibt oder nicht. Wir haben zwei liebe Schwestern hier aus der Andreasgemeinde gefunden. Die machen das jetzt seit Jahren schon mit uns. Aber wir wünschen uns dringend, dass die Gruppe wächst oder vielleicht noch andere entstehen, weil es einfach immer nötiger und wichtiger wird für unsere Regierung, die nicht durchblickt, die gar nicht weiß, was sollen wir eigentlich machen, zu beten, für unser Land zu beten. Und ich bin fester Überzeugung, manches in unserem Land wäre in den letzten 20 Jahren nicht so entschieden worden, wenn es dieses Gebet ganz, ganz vieler nicht gegeben hätte. Beten für unser Land. Ich denke, Gott hat es ihm damals aufs Herz gelegt, dem Ortwin Schweizer, weil es so nötig ist, weil wir das brauchen. Ja, mit uns kann Gott viel und er tut viel. Ein letztes oder vorletztes, manche wissen von euch, dass ich vor 3 Jahren in Nordkorea war. Nordkorea, dieses verschlossenste Land der Welt, wo am meisten Christenverfolgung ist. Da war eine Gebetsreise und ich habe hier in der Gemeinde, in der Andreasgemeinde, damals den Anstoß bekommen, dort mitzufahren. Und ich bin mitgefahren und ich habe mich natürlich vorher ein bisschen beschäftigt mit Nordkorea und der Geschichte und habe festgestellt, vor gut 100 Jahren war Korea noch kein christliches Land, sondern auch verschlossen. Aber es waren Missionare da und 2 Missionare, Missionarinnen aus Amerika haben es aufs Herz bekommen, für Erweckung zu beten in diesem Land. Und sie haben das jahrelang gemacht und nichts hat sich getan, aber sie haben weitergemacht und haben weitergemacht. Und dann war eine Evangelisationswoche dort in Pyongyang, in der Hauptstadt. Auch internationale Leute kamen da zum Predigen. An einem Abend geht der Prediger plötzlich auf die Knie und bekennt Schuld. Bekennt Schuld vor dieser riesigen Gemeinde. Also, und das hat eine Bußbewegung ausgelöst unter den Leuten, die da im Gottesdienst waren. Und die ging sogar weiter in die Stadt hinein. Und in den nächsten Jahren wurden etwa 100 Kirchen in Pyongyang gebaut und die Jahre drauf 5000 etwa im ganzen Land. Damals hat man von Pyongyang gesprochen als dem Jerusalem des Ostens. Und da ist mir deutlich geworden, was Gebet wirken kann. Sicher hat das Gott alles natürlich selber gemacht, aber er hat Leute, und zwar nur einzelne Leute, die treu waren, mit hineingebunden. Vielleicht haben noch viel mehr mitgemacht. Aber ich habe dann auch gesehen an der jetzigen, heutigen Situation, wie sehr und wie stark der Feind zurückschlagen kann. Stärker als in jedem anderen Land hat wirklich der Feind hier in Nordkorea zurückgeschlagen. Inzwischen gibt es bei Open Doors eine Liste von über 5000 Leuten, die regelmäßig sich verpflichtet haben, für Nordkorea zu beten. Und diese Liste wächst. Und viele sind schon sehr, sehr lange unterwegs. Ich will einfach nur deutlich machen, diese Gegenbewegung Gottes gegen allen Zerfall, in die sind wir hineingenommen und sollen wir hineingeholt werden. Und sie ist mächtiger geworden und stärker. Und sie muss auch mächtiger und stärker werden, weil der Feind stärker zurückschlägt. Wir erleben es hier im Land. Wir erleben es auch privat und persönlich da, wo wir wirklich Reich Gottes aufs Herz bekommen und weitergehen wollen und Menschen zum Glauben bringen wollen, gibt es Widerstand. Also, nehmen wir es aufs Herz. Gott will unser Gebet und er segnet unser Gebet. Und er will, dass wir uns mit dran freuen, wenn Menschen dadurch zum Glauben kommen. Ein allerletztes. Gebt Gott, was Gottes ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Was heißt das vor allem? Es heißt vor allem das, was wir vor der Predigt gemacht haben. Ihm die Ehre geben. Ihm die Ehre geben. Ihn immer wieder loben und preisen. Loben zieht nach oben. Das hat also auch Auswirkungen auf uns selber. Also das merken wir. Aber Gott will es auch. Er will die Ehre haben. Wir arbeiten mit Iranern. Wir haben im Laufe dieser 3,5 Jahre immer mehr, anfangs haben wir es überhaupt nicht begriffen, mitbekommen, was Ehre ist. Wie sehr es die Leute, vor allem die Männer, verletzt, wenn irgendwas gegen sie gesagt wird oder wenn irgendwas sie trifft, dann verletzt man ihre Ehre. Und in dieser Kultur im Orient, wo Ehre so eine große Rolle spielt, ist das Alte Testament entstanden, ist die Bibel entstanden. Und wenn ihr mal in die Bibel guckt, das habe ich eigentlich jetzt erst entdeckt durch in diesen letzten 2 Jahren, wie oft da von der Ehre Gottes die Rede ist und wie oft wir aufgefordert werden, Gott die Ehre zu geben. Die Leute damals haben das verstanden. Aber ich habe das hier in unserem Kulturbereich gar nicht richtig verstanden. Warum pocht Gott so darauf? Weil die Leute alle die Ehre haben wollen, aber ihnen gebührt sie nicht, sondern er soll die Ehre haben und er will die Ehre haben. Er hat es verdient. Lobpreis, weil Gott es wert ist. Das gehört auch mit zu diesem Gebet. Amen.